Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir schauen genauer hin, wie Deutschlands Medienöffentlichkeit auf die Attacken mit Pagern und Funkgeräten im Libanon reagiert. Dann eröffnen wir die Spielzeit an der Berliner Volksbühne mit einem überbordenden Stück. Wirklich. Überbordend. Dann feiern wir Henri Matisse bei einer spektakulären Retrospektive. Wir besuchen einen Ort des bayerischen Brauchtums auf einem anderen Planeten und wir machen einen Hausbesuch, und zwar bei Beußens. In dem Haus, in dem Josef Beuys 25 Jahre seines Lebens gearbeitet und gelebt hat. Das wird jetzt zum Künstlerhaus und das schauen wir uns genauer an. Sie sehen so harmlos aus und technisch auch irgendwie primitiv, diese kleinen Plastikboxen, die anonym Nachrichten empfangen können und dann aber für einige Mitglieder der Terrororganisation Hezbollah im Libanon den Tod brachten. Wenig später waren es Funkgeräte, die explodierten. Und die ersten Reaktionen in der Öffentlichkeit, auch in der Medienöffentlichkeit, waren darauf, wie geht das eigentlich technisch? Eine gewisse Faszination sogar über diese filmreifen Aktionen konnten viele nicht verhehlen. Wirkten sie doch wie Vorlagen für eine Fernsehserie. Nur, dass eben Menschen dabei starben. 37 sollen laut den libanesischen Behörden durch diese Attacken getötet worden sein und 3000 verletzt. Fabian Goldmann ist Medienkritiker, kommt von den neuen deutschen Medienmachern, hat sich die Reaktionen der deutschen Medienöffentlichkeit genauer angeschaut. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was ist Ihnen aufgefallen dabei?
Kann ich Ihnen vielleicht gleich schon mal widersprechen? Ist immer gut, wenn man mit Medienkritik bei sich selbst anfängt, weil Sie gesagt haben, dass hätte vor allem Hezbollah-Terroristen getroffen. Also ich finde, das ist so eine Geschichte, die wird jetzt häufig erzählt in Medien, aber ist eben auch nur so ein kleiner Ausschnitt der Realität. Getroffen wurden ja auch ganz viele Zivilisten, Kinder, Rettungskräfte, Passanten, Leute, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Und man muss halt auch sehen, im Grunde wurde eigentlich der ganze Libanon oder die ganze Bevölkerung terrorisiert. Wenn man sich vorstellt, Libanon hat 5-6 Millionen Einwohner, ist irgendwie so groß wie Berlin mit Umland. Wenn hier in Berlin 4000 Sprengsätze in Cafés, Wohnzimmern, Supermärkten in die Luft fliegen würde, wäre eigentlich jeder irgendwie betroffen. Und ich finde, wenn man das so reduziert auf diese Hezbollah-Geschichte, wird man diese ganzen menschlichen Folgen, die das gehabt hat für die Menschen dort, nicht so richtig.
Mhm. Nein, ich habe nicht davon gesprochen, dass nur Hezbollah-Kämpfer getötet worden sind. Für einige Mitglieder der Terrororganisation Hezbollah haben diese Attacken den Tod gebracht. Ne? Ich habe ja nicht gesagt, dass nur Hezbollah-Kämpfer getroffen wurden.
Welche Opfer man erwähnt und welche man nicht erwähnt.
Yeah. Das scheint ja zumindest das taktisch-militärische Ziel dieser Angriffe gewesen zu sein. Und was wir erleben, also auch in vielen Medien, auch in der Öffentlichkeit, ehrlich gesagt, auch in meinem persönlichen Umfeld, eine gewisse Faszination für einen ausgeklügelten Plan, fast schon eine Mythosbildung. Haben Sie das auch so empfunden?
Total, ja. Also ich habe das als erstes auf sozialen Medien mitbekommen. Ich glaube, da waren noch gar nicht viele Berichte draußen. Da kamen die ersten Meldungen von Al Jazeera oder irgendwoher. Dann gingen schon so richtige Begeisterungsstürme los über tote Terroristen, über diese Wahnsinns-James-Bond-mäßige Geheimdienstaktionen. Und das macht dann auch schnell so Memes und Dad-Jokes, würde ich sagen, die Runde über Hezbollah-Kämpfer, die jetzt mit abgerissenen Genitalien ihren 72 Jungfrauen gegenübertreten müssen oder Pager-Bilder mit Shalom-Aufdruck. Mich hat das irgendwie so ein bisschen erinnert an so Leute, die nach Terrorangriffen Süßigkeiten verteilen oder in Autokorsos jubelnd umherfahren. Nur der Unterschied diesmal war, dass das nicht irgendwelche namenlose Trolle im Netz waren oder ein paar Deppen aus Berlin-Neukölln, sondern teilweise wirklich renommierte, einflussreiche Leute des öffentlichen Lebens, Redakteure von namhaften Zeitungen, Leute, die man aus Talkshows kennt, Wissenschaftler, Politiker und so. Und Unterschied war auch, dass es aber keine öffentliche Empörung gab darüber. Also es gab keine Schlagzeilen, niemand wird deswegen seinen Job verlieren. Und ich finde, daran kann man schon so ein grundsätzliches Problem dieser ganzen Berichterstattung ablesen, dass wir so mit sehr unterschiedlichen Standards, aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auf bestimmte Ereignisse schauen, auf bestimmte Menschengruppen schauen.
Es gibt welche Standards
mit und welche, die ignorieren wir oder machen uns sogar noch lustig über die.
Wen meinen Sie genau?
In diesem Fall zum Beispiel die Menschen im Libanon oder im Gazakrieg, Palästinenser, über die wird halt oft sehr anders berichtet als über israelische Opfer. Also nicht nur in sozialen Medien, auch in etablierten Medien über israelische Opfer. Da erfährt man die Namen, die Bilder, Schicksale, Interviews mit Angehörigen und über andere erfährt man, wenn, dann Zahlen. Und das habe ich jetzt auch in der Berichterstattung, ich habe mir die jetzt auch noch mal ein bisschen intensiver angeschaut, auch absolut bestätigen können. Also zum Beispiel in der Tagesschau, die an dem Abend, am Dienstagabend war das, gesendet wurde, da erfuhr man auch viel über Pager, wie sie funktionieren, was das ist. Man erfuhr was über die radikal-islamische Terrormiliz Hezbollah, dass die vom Iran unterstützt werde. Und man erfuhr aber nichts über die Opfer, außer die Zahl. Also es gab keine Stimmen von Betroffenen, keine Bilder. Und das, ich sage, ist schon so eine Art Entmenschlichung, die stattfindet und die uns in der Nahostberichterstattung sehr häufig begegnet.
Man könnte jetzt vermuten, dass einfach die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten vor Ort auch schwierig ist, dort im Libanon, im Gazastreifen ja sowieso, das wissen wir. Ja. Da ist es fast unmöglich, da tatsächlich solide journalistische Arbeit zu betreiben. Im Libanon mag es womöglich ähnlich kompliziert sein. Könnte das ein Grund sein, dass man einfach schlecht von dort berichten kann?
Ja, also im Libanon, glaube ich, hat man noch sehr viel mehr Zugang als im Gazastreifen. Trotzdem haben Sie natürlich recht, dass es schwierig ist, von dort zu berichten. Und ich würde jetzt auch keinem einzelnen Korrespondenten irgendeinen Vorwurf machen, aber es reicht ein Blick in andere Medien außerhalb von Deutschland, sei es BBC, israelische Haaretz, britische Guardian, Al Jazeera. Da sind schon wenige Minuten, Stunden nach den Ereignissen, sieht man dort Interviews von vor Ort. Man sieht vielfältige Perspektiven, erlebt vielfältige Perspektiven von nicht nur von den sogenannten beiden Seiten, sondern von oben, unten, links, rechts, von der Bäuerin, von den Politikern, allen möglichen. Und das ja, finde ich schon einen grundlegenden Mangel, diese Perspektivenvielfalt im deutschen Nahostjournalismus auf jeden Fall.
Aber vielleicht nochmal zurück am Ende unseres Gesprächs zum Anfang tatsächlich, nämlich zu diesem konkreten Fall dieser technischen Kriegsführung, die ja ziemlich ausgeklügelt ist, dass diese Pager da explodieren, später auch die Funkgeräte und offenbar diese ja durchaus sehr, sehr ambivalente Faszination, die viele dafür auch zumindest am Anfang in der ersten Stunden vielleicht gespürt haben. Kommt das auch durch die Flut der vielen spannungsgeladenen Fernsehserien, Filme und all diese Motive, von denen wir ja auch schon sehr geprägt worden sind, dass viele gesagt haben, ja, das ist einfach Filmstoff, dass man da sozusagen fast schon die Fiktion auf die Realität packt.
Ja, ich denke schon. Also ehrlich gesagt, mein erster Impuls war auch irgendwie krasse James-Bond-Story und so weiter. Und ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, dass das diesen Aspekt hat und den soll man auch beleuchten, dass es technisch und geheimdienstlich irgendwie eine krasse Geschichte.
Ist ja menschlich erstmal nachvollziehbar, dass man das erst einmal, genau, ich sag mal, interessant und findet, um es mal neutral auszudrücken. Ja.
Genau, und Journalisten haben aber eben auch, sind nicht einfach nur Publikum, sondern haben eben auch eine Verantwortung, irgendwie verantwortungsvoll damit umzugehen und das vernünftig zu gewichten. Und da finde ich, wird das häufig ein bisschen schiefgewichtet oder gerade jetzt auch schiefgewichtet in der Berichterstattung. Also es gab da auch Überschriften, die einfach dann auch völlig irreführend sind, weil der Tagesspiegel hat geschrieben von einem orchestrierten Präzisionsangriff, wo halt auch irgendwie so diese Begeisterung zum Ausdruck kommt, aber was einfach faktisch falsch ist. Also wenn auf Anschläge, wenn an willkürlichen Orten, überall im Libanon, auch in Supermärkten, in Linienbussen, Wohnzimmern, Krankenhäusern und so weiter, Sprengsätze hochgehen, dann ist es kein Präzisionsangriff. Oder sogar in der Taz, in einem Kommentar schrieb jemand, die Aktion sei einfach genial und eine militärische Glanzleistung, was, finde ich, also die zivilen Opfer haben wir schon erwähnt, völlige, finde ich, Missachtung des Leides ist, was da auch eben auch Teil der Geschichte ist und die man auch, was man auch präsentieren muss als Journalist.
Das sagt Fabian Goldmann, Medienkritiker über die deutsche Medienöffentlichkeit und die Attacken im Libanon. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Bitte, bitte.
Die Bühnen legen los in diesen Tagen. Die neue Saison steht an. Wir gehen im Laufe der Sendung zum Beispiel noch nach München an die Kammerspiele, schauen uns an, wie da die Saisoneröffnung gelungen oder nicht gelungen ist mit einer Premiere. Und man setzt ja immer so ein bisschen auch ein Zeichen, mit welcher Inszenierung man genau eröffnet. Also in dieser Hinsicht schauen wir da ganz besonders hin. Zum Beispiel bei der Volksbühne in Berlin. Ein Abend über Kolonialismus und die Folgen. So wird es jedenfalls angekündigt. Auf die Bühne gebracht von einer der angesehensten Regisseurinnen, Choreografinnen überhaupt, die seit vielen, vielen Jahren schon die Häuser voll bekommt mit ihrer sehr vielfältigen, ja eigentlich auch überbordenden, kraftvollen Arbeit. Tanz, Text, Live-Musik, Film ist da alles mit drin. Constanza Makras, nämlich The Hunger, so hieß diese Spielzeiteröffnung an der Volksbühne in Berlin mit Szenen wie diesen hier. Über die Ehe wohlgemerkt.
Jetzt denk doch mal nach. Die Ehe heute, das ist eine Institution mit absolut niedriger Erfolgsquote. Wirklich, ich sag es dir, ich würde mich niemals, niemals verheiraten. Jetzt denk doch mal nach, Micky. Diese Trennung immer, vor allem Trennung nach so vielen Jahren des gemeinsamen Lebens. Meine Eltern, ja, die trennten sich, als sie 50 waren und haben es damals wirklich versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Meine Mutter verliebte sich in einen Hochstapler, der sie dazu brachte, all ihre schönen Sachen zu verkaufen. Als sie es dann bereute und traurig war, da ließ sie ihr Haus streichen, das dann erstmal aussah wie schlecht geschminkt, kaufte sich neue, sehr hässliche Küchenschränke, machte Fitness, nahm Massagen und reiste nach Italien, um dort einen reichen Mann zu finden. Sie gab ihr ganzes Geld für mittelmäßige Restaurants und Hotels aus, um dort alleine zu essen.
Anne Ratepolle in einer der wichtigsten Rollen an diesem Abend in dieser Inszenierung von Constanza Makras, The Hunger. Elena Philipp kommt aus dieser Premiere und der Spielzeiteröffnung an der Berliner Volksbühne. Schönen guten Abend.
Hallo.
Ich habe es angekündigt als ein Abend über Kolonialismus. Jetzt war es aber eine Szene über die Ehe. Jetzt versuchen wir mal, was glaube ich gar nicht so einfach ist bei Constanza Makras, tatsächlich zu erzählen, worum geht es eigentlich an diesem Abend?
Ja, Sie sagen es schon ganz richtig, das ist bei ihr mal nicht ganz leicht. Sie ist jemand, die kippt da einen Haufen dramaturgische Bausteine vor allem aus, wie so einen Haufen Stofftiere. Man kann sich dann das so ein bisschen zu selbst zusammensuchen, was der Kern des Ganzen ist. Hier in dem Fall von The Hunger hat sie einen Roman als Vorlage. Und zwar von dem argentinischen Autor Juan José Saer. Der schreibt über einen Kajütenjungen im 16. Jahrhundert, der mit einem spanischen Konquistadorenschiff nach Lateinamerika fährt. Dort beim Landgang, wo sie dann feierlich das Land taufen und in Besitz nehmen, werden alle seine KollegInnen, wie er sie nennt, getötet von Indigenen. Er überlebt als einziger und wird zusammen mit den Leichen seiner ehemaligen Schiffsbesatzung in deren Dorf verschleppt, wo die dann ein großes kannibalisches Fest ausrichten, das ein Zeuge ist. Und so heißt der Roman auch Der Zeuge.
Ich höre schon Stoff für einen sehr prallen Theaterabend, oder?
Ja, prall ist es ja bei Constanza Makras wirklich immer. Von den Kostümen, vom Licht her, dann die tänzerischen Skills dieser 15 Leute, die sie auf der Bühne hat. Das ist wirklich enorm. Man kann sich gar nicht satt sehen, aber man verliert auch, genauso wie, wie Sie das vorhin sagten, auch immer so ein bisschen den Faden. Also nicht nur, weil sie Szenen montiert, dann kommt irgendwie diese Konquistadorentaufe und Inbesitznahme mit sehr feierlichen Worten, einmal als Text, einmal als Szene, und die haben gar nichts miteinander zu tun. Das bastelt man sich im Kopf zusammen. Und diese Eheszene, die wir gerade gehört haben.
Das wollte ich gerade wissen, was hat es mit der Ehe auf sich?
Ja, ja, mit Anne Ratepolle. Also es ist so ein bisschen implizit. Ich glaube, es geht darum, dass dieses Renaissance-Modell, in dem die Ehe dazu diente, Macht und Wohlstand zu stabilisieren und die wirklich gar nichts mit romantischer Liebe zu tun hatte, dass sie das, also Constanza Makras, das mit dem Kolonialismus verknüpft und sozusagen zu Kernpunkten der europäischen Lebensart macht und sagt, guck mal, das kommt im Endeffekt aus Gewaltmomenten. Also wir sind ausgezogen, haben uns die Welt unterworfen. Gott hat das den Menschen befohlen. Das ist auch in dieser Landnahmeansprache mit drin. Und genauso ist es ja auch die Ehe, die von Gott gesegnet ist und auch dazu dient, um eine Machtkonstellation zu sichern.
Und da ist immer sehr viel. Sie haben schon Tänzer, Tänzerin erwähnt, Musik. Jetzt haben wir Anne Ratepolle gehört. Aber das Deutsch wird vermutlich nicht die einzige Sprache sein an diesem Abend, vermute ich mal.
Na, es ist tatsächlich alles auf Englisch.
Also sie hat das ist eher die Ausnahme jetzt, was wir gehört haben.
Genau, genau. Mhm. Also der Cast
viel Text,
ist
viele Dialoge
viele,
auch.
Viel Text, genau. Es hält sich dann aber doch die Waage. Also man hat bei ihr auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass jeglicher Text weggespielt wird von diesen rasanten Tanzszenen. Also man hat so ganz zum Einstieg gibt so eine Schuhplattler-Schenkelklopfer-Szene zu den Arctic Monkeys. Und das kommt dann so als Motiv wieder, wenn die Indigenen mit den Bayern gleichgesetzt werden und alle im Dirndl und Lederhosen auftreten. Also da sieht man schon, wie sie denkt. Constanza Makras hat eine sehr assoziative Dramaturgie, die eigentlich nichts mit so einer strengen Erzählung zu tun hat. Und deswegen puzzelt man immer ganz schön, was er mir jetzt sagen möchte.
Übrigens eine schöne Brücke zu der Spielzeiteröffnung in den Münchner Kammerspielen. Da heißt der Abend nämlich Mehr sein Meer. Da geht es auch um bayerisches Brauchtum, aber in diesem Fall auf einem fernen Planeten. Das nur später. Aber sehr vielfältig dieser Theaterabend in Deutschland. Funktioniert das alles dennoch am Ende? Also man will ja schon, dass so ein überbordender Abend mit so vielen verschiedenen Elementen, Sie haben es beschrieben, tatsächlich irgendwo einen Bogen findet. Oder braucht es den gar nicht? Ist das einfach ein hochassoziativer, verspielter, kraftvoller Abend und man kann trotzdem gut gelaunt aus dem Theater gehen?
Das ist bei Constanza Makras immer so ein bisschen Geschmackssache. Also ich zähle zu denjenigen, die sagen, bitte versuch doch ein bisschen mehr Stringenz zu schaffen, damit die Aussagekraft auch erhalten bleibt. Also ich erwähnte es schon, es wird alles ein bisschen runtergespielt und da steckt eigentlich auch in diesen Influencer-Momenten, das ist noch so ein weiterer wichtiger Baustein. Da geht es zum Beispiel auch um das Mukbang. Das ist ein Live-Essensvideo, wo sehr dünne asiatische Frauen Unmengen an Essen in sich reinschlingen in kürzester Zeit. Und das sind so Nudeln, Tomatensauce und Tierteile. Also das korrespondiert dann wieder mit dem Kannibalismus. Und mir ist es manchmal ein bisschen mühsam, dass ich denke, so ja, man kann sich jetzt denken, dass es einen Sinn hat, vielleicht hat es den aber auch nicht, sondern ist einfach so von einem Bild zum nächsten gesprungen. Es gibt aber riesige Fans, also es gab Standing Ovations und sehr, sehr viele Aufzüge und Verbeugungen für die TänzerInnen, von daher bleibt das, glaube ich, jedem selbst überlassen.
Vielleicht auch ein Applaus für einfach die tänzerische Qualität.
Auf jeden Fall, genau. Ja. Also es war auch der Staatsballettintendant im Publikum. Da weiß ich nicht, ob er mit seinen Perfektionsansprüchen ganz zufrieden wäre. Aber die Qualität dieses freien Ensembles, das Constanza Makras ja auch schon über Jahre hinweg sichert.
Dorky Park ist ja der Name, ne?
Genau. Mhm. Ist, dass sie von allen möglichen Stilen kommen. Also von Hip-Hop über Bollywood-Tänzen hin zu irgendwelchen Urban Choreographies ist da ganz, ganz viel.
Das klingt wie für jeden was dabei eigentlich, ne?
So ein bisschen,
für ein breites Publikum. Abschließende Frage, welches Zeichen setzt das als Spielzeit der Öffnung in dieser Nach-René-Polisch-Ära an der Volksbühne?
Das ist auf jeden Fall eine Hinwendung zur Konstanz, würde ich jetzt mal sagen. Also Constanza Makras ist, wie Sie auch schon sagten, ganz, ganz lange schon dabei. Sie ist eine Tanzschaffende. Es gibt ja kein Haus für den Tanz in Berlin. Das heißt, das ist eine nomadische Kunstform, die an allen Bühnen gastiert. Sie war schon an der Schaubühne sehr, sehr lang. Sie hat am Hauhebel am Ufer gastiert. Und jetzt arbeitet sie seit einigen Jahren mit der Volksbühne zusammen. Das war ihre 8. Produktion dort. Also ich glaube, es ist schon ein ganz starkes Zeichen für so einen Handschlag mit den etablierten Kräften, die jetzt so dieses Interimsteam nach René-Polischs Tod bekommen.
Elena Philipp, über diesen Eröffnungsabend der neuen Saison an der Volksbühne in Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz, Constanza Makras, The Hunger. Ich danke Ihnen sehr.
Danke auch. Tschüss.
Und manchmal braucht man ja auch schon ein bisschen die Leichtigkeit und das Licht und die Farben und die weichen, verspielten Formen. Zum Beispiel eines Henri Matisse, wenn man ihn so richtig viel an einem Ort sehen will. Kunst von ihm, bestens kuratiert, in einem auch ziemlich guten Museum. Dann empfiehlt unser Kritiker Rudolf Schmitz die Fondation Bayerler bei Basel. Dort eröffnet eine Retrospektive mit 70 Werken des großen Meisters, die erste seit langer Zeit im deutschsprachigen Raum.
1904 reist Henri Matisse auf Einladung von Paul Signac nach Saint-Tropez. Dort entsteht im pointillistischen Stil eine Strandidylle mit 5 unbekleideten Damen und dem Maler vor einer Picknickdecke. Zweifellos eine Anspielung auf Manets Frühstück im Grünen. Doch dieses Frühstück ist umschwirrt von zahllosen, fröhlich-farbigen Pünktchen. Kurator Raphael Bouvier.
Da sieht man, dass er wirklich anfängt, sich farblich zu befreien, dass es wirklich zu einer Explosion der Farbe geradezu kommt. Und das ist natürlich für die Kunstgeschichte wirklich eine revolutionäre Etappe, dass Farbe nicht mehr einen präzisen Gegenstand wiedergibt oder dem entspricht, sondern sich wirklich vom Motiv befreit und eine eigene Logik entwickelt.
Und dieses Bild mit dem Titel Lux, Calm et Volupté, also Überfluss, Ruhe und Genuss, verrät die Begeisterung des Nordfranzosen für den mediterranen Raum. Ab 1917 reist Matisse dann immer wieder nach Nizza und er schreibt, als mir bewusst wurde, dass ich jeden Morgen dieses Licht wiedersehen würde, konnte ich mein Glück nicht fassen. Auch im Hafenstädtchen Collioure an der spanischen Grenze sucht Matisse das Licht. Ein farbsprühender Fensterblick auf den Hafen von Collioure, eingereicht im Salon d'Automne, sorgt für einen handfesten Skandal und trägt Matisse und seinen Mitstreitern den Titel Fauve im Sinne von wilde Tiere ein. Doch ebenso entscheidend für das Werk wird 1906 eine Reise nach Algerien. Das Bild Le Tapis Rouge, also die roten Teppiche, zeigt, warum Nordafrika für Matisse so prägend wurde.
Wir wissen, dass er auf dieser Reise auch natürlich die islamische Kunst und das islamische Kunsthandwerk für sich entdeckt hat und diese spezielle Ästhetik dann tatsächlich auch einen wichtigen oder einen großen Einfluss auf seine eigene Kompositionsweise ausgeübt hat. Man sieht das zum Teil in der Betonung des Musters, des Ornaments. Das ist ein wichtiges Thema natürlich in der islamischen Kunst.
Der bildbestimmende rote Gebetsteppich, den Matisse neben anderen kunsthandwerklichen Gegenständen in Algerien gekauft hat, ist der Beginn eines Fables, das den Künstler künftig charakterisiert. Seine Vorliebe für ornamentierte Stoffe, Textilien, Draperien. 1909 erwirbt Matisse im Pariser Vorort Issy-les-Moulineaux ein Atelier. Dort entstehen seine großartigen Interieurs, zweifellos Höhepunkte dieser Ausstellung. Immer wieder Farbräusche in Rot, Grün und einem visionären Blau.
Ein anderes ganz wichtiges Motiv bei Matisse ist das Atelier, also der Arbeitsraum. Das ergänzt sozusagen auch seine Reisetätigkeit. Also Matisse reist viel, inspiriert sich oft auf Reisen, aber gleich wichtig ist letztlich auch die Rückkehr nach Hause, die Rückkehr ins Atelier und die Arbeit im Atelier.
Relativ früh hat Matisse wichtige Sammler, vor allem Amerikaner und Russen. Deshalb kann er sehr bald von seiner Kunst leben. Richtig gut verkauft er in den 1920er Jahren mit Bildern, die in Nizza entstehen. Zu gefällig, meinen damals einige Kritiker. Doch noch heute bezaubern diese kulissenhaften Szenerien, vor denen Modelle posieren, in Anspielung an orientalische Fantasien oder Odalisken genannt. 1943, mitten in den Kriegswirren, entstehen die ersten Scherenschnitte. Aus mit Gouachefarbe bemalten Papierbögen schneidet Matisse seine Formen und arrangiert daraus seine Kompositionen. Solche ab 1952 vermehrt entstehende großformatige Scherenschnitte bilden den Abschluss der Ausstellung. Die Nu Bleu, also die blauen Akte, zeigen extrem vereinfachte Formen. Immer noch huldigt der inzwischen 80-jährige Künstler der Schönheit des weiblichen Körpers in einer fast unbekümmert wirkenden Technik.
Letztlich gelingt ihm im Scherenschnitt eine Art Synthese seines Werkes. Und es sind auch Bilder, die in ihrer Leichtigkeit, in ihrer Einfachheit wirklich auch diese Suche nach der Quintessenz von Farbe und Form zum Ausdruck bringen. Bilder, die dann ein Stück weit auch schon die Pop-Art vorwegnehmen, also wirklich auch bahnbrechend und wegbereitend sind.
Seit 20 Jahren hat es im deutschsprachigen Raum keine Retrospektive von Henri Matisse mehr gegeben. Mehr als 70 seiner Werke aus europäischen und amerikanischen Museen sowie aus Privatsammlungen jetzt in der Fondation Béala sehen zu können, ist ein großes Erlebnis. Denn Matisse ist nicht nur ein Meister der Farbe, der Ornamente, des mediterranen Lichts. Er hat der Kunst des 20. Jahrhunderts den Swing geschenkt. Beglückende Leichtigkeit.
Olaf Schmitz über diese beeindruckende Retrospektive mit Werken von Henri Matisse. Über 70 sind dort zu sehen in der Fondation Béala.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat Christian Neugebauer.
Der Medienkonzern Axel Springer soll aufgespalten werden. Das Mediengeschäft mit Titeln wie Bild und Die Welt bleibt unter Kontrolle des Vorstandsvorsitzenden und Großaktionärs Döpfner sowie der Springer-Familie, wie das Unternehmen mitteilte. Die Mehrheit am Geschäft mit Kleinanzeigen, etwa Jobportalen und Immobiliensuchmaschinen, halten der US-Finanzinvestor KKR und der kanadische Pensionsfonds CCP Investments. Die Transaktion soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 erfolgen. Nötig ist noch die Zustimmung der Kartellbehörden. Dass sich die Wege von KKR und Springer trennen würden, war in der Medienbranche schon länger erwartet worden. Springer war Ende 2019 eine strategische Kooperation mit dem Finanzinvestor eingegangen, um mit Investitionen beschleunigt zu wachsen. Der ehemalige Berlinale-Chef Carlo Chatrian leitet künftig das Kinomuseum in seiner Heimatstadt Turin. Der 52-jährige Italiener wurde zum neuen Direktor des Museo Nazionale del Cinema ernannt, einem der meistbesuchten Museen der norditalienischen Großstadt. Chatrian hatte bis vor wenigen Monaten zusammen mit der Niederländerin Mariette Rissenbeek als künstlerischer Leiter die Verantwortung für die internationalen Filmfestspiele in Berlin. Zuvor hatte er bereits die Festspiele von Locarno in der Schweiz geleitet. Neue Berlinale-Chefin ist die US-Amerikanerin Trisha Tuttle. Kulturstaatsministerin Claudia Roth will im kommenden Jahr Förderungen aus ihrem Etat teilweise komplett streichen, zum Beispiel bei der Freien Theater- und Tanzszene und bei der Deutsch-Russischen Geschichtskommission. Der Historiker Stefan Kreuzberger sieht darin in Zeiten der vermehrten Fehlinformation einen harten Schlag für Forschung und Wissenstransfer. Im Deutschlandfunk sagte er:
In Zeiten, in denen die breitere deutsche Öffentlichkeit durch Fake News und durch Geschichtsklitterung in einer hybriden Kriegsführung gespalten werden soll und mit AfD und machen wir uns nicht vor, auch Bündnis Sarah Wagenknecht sehr wichtige Bündnispartner natürlich in dieser Politik hat, in einer solchen Zeit wird uns die Arbeitsgrundlage entzogen.
Stefan Kreuzberger, Historiker und Mitglied der Deutsch-Russischen Geschichtskommission. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Netzwerk der Literaturhäuser in einem offenen Brief von der Kulturstaatsministerin gefordert, dringend von den geplanten Streichungen für den Deutschen Literaturfonds sowie den Deutschen Übersetzerfonds abzusehen.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. So, Zeit für einen Hausbesuch bei Beußens. Da, wo er, Josef Beuys, mit der Family 25 Jahre lang gelebt und gearbeitet hat, bis zu seinem Tod 1986. Und zwar ein dreistöckiges Atelier und Wohnhaus in Düsseldorf. Klar, versteht sich Düsseldorf. Am Drakeplatz nämlich. Das stand zum Verkauf vor ein paar Jahren. Das Land Nordrhein-Westfalen wollte es aber nicht haben, weil angeblich kunsthistorisch zu unbedeutend. Dafür hat es eine Stiftung gekauft, nämlich die Brunhilde-Moll-Stiftung, umgebaut und macht es jetzt zu einem Künstlerhaus und zieht auch als Stiftung gleich selbst noch mit ein. Elsa Czarnowski ist die künstlerische Leiterin dieses Beuys-Hauses. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Was findet sich in diesem Haus noch von Josef Beuys?
Ganz viel Geist, würde ich sagen. Einrichtungsgegenstände weniger, aber nichtsdestotrotz merkt man, dass das ein besonderer Ort ist, wenn man drin ist.
Woran merkt man das?
Das ist schwer zu sagen. Das hat ein bisschen sowas wie die Aura eines Kunstwerks, würde ich sagen. Man merkt es dann, wenn man es betrachtet, doch, dass es einen Unterschied macht, ob das jetzt dieser Ort ist oder ein anderer. Das Haus wurde ja auch schon lange vor Beuys als Atelierhaus genutzt und dementsprechend haben viele Künstlerinnen und Künstler darin gelebt und gearbeitet und ja, diesen kreativen Geist, die großen Fenster, die große verglaste Atelierfront und ja, so kleinere Ecken und Kanten, da merkt man es dann doch. Wir haben zum Beispiel noch ein kleines Ofenrohrloch in der Wand übrig als eine Hinterlassenschaft von Beuys. Wir haben im Garten einen Rosenstock, den er wohl, wenn nicht gepflanzt, dann immerhin doch gepflegt und gehegt haben soll. Und so gibt es immer mal wieder so kleine, unauffällige, aber dann doch schöne Momente und Orte zu bestaunen.
Er war ja auch ein ziemlich guter Handwerker, glaube ich, ne? Jemand, der gut bauen, konstruieren, gestalten konnte. Das musste er ja auch für seine sehr griffige Arbeit. Und er hat, soweit ich weiß, sogar auch Möbel gebaut, jedenfalls teilweise, oder?
Ja, genau, es ist mir auch schon zu Ohren gekommen. Wir haben jetzt vor Ort so einen kleinen Tisch, den man aber, ich weiß nicht, ob man ihn tatsächlich Tisch nennt, weil es sind eigentlich Gehsteigplatten aufeinander gestapelt, vier Stapel und darauf liegt eine Marmorplatte. Und es ist klar und irgendwie auch anhand von Fotos belegt, dass er da auch dran gesessen hat. Ich weiß nicht, ob zum Arbeiten oder auch nicht. Genau, und den gibt es auch immer noch. Der steht immer noch im Garten. Den nutzen wir auch weiterhin.
Und das Loch für das Ofenrohr, ich glaube, das Ofenrohr ist ja erhalten geblieben, oder? Nur woanders, ne?
Genau, an der Wand der Kunstsammlung hier in Düsseldorf.
Da hat man auch eine gewisse Brücke, glaube ich, ne? Innerhalb der Stadt.
Ja.
Dort zu Josef Beuys. Und ansonsten sehe ich hier Fotos vom Bad. Ich weiß nicht, ob er das selber gestaltet hat. Das sieht rosa aus, finde ich.
Das wissen wir leider auch nicht. Ja, genau.
Komplett rosa.
Das ist ein wunderschönes Überbleibsel aus der Zeit vor uns, vor der Stiftung, aber auch noch vor dem Menschen, von dem wir das gekauft haben, der das seit den frühen 90ern belebt hat. Der hat das Haus so übernommen, inklusive rosa Badezimmer. Ob das jetzt von Josef Beuys gefliest oder in Auftrag gegeben wurde, das wissen wir leider nicht.
Schade eigentlich, ne, dass man das nicht weiß. Wäre ja interessant. Beuys hatte ein rosa Badezimmer. Wäre doch eine schöne Schlagzeile.
Ja, das stimmt.
In diesem Fall. Wir spekulieren jetzt einfach mal. Vielleicht war es ja wirklich so. Vielleicht hat er sich darin auch wirklich wohlgefühlt. Aber Sie sagen, der Geist des Künstlers ist zu spüren. Was bedeutet das für Ihre Arbeit oder das, was Sie dann letztlich dort auch tun werden? Sie sind ja künstlerische Leiterin eines Hauses, wo sozusagen erst einmal nicht allzu viel von Beuys selber übrig geblieben ist, aber wo sein Geist ja offenbar irgendwie hochgehalten werden soll. Was heißt das konkret?
Konkret heißt das, dass dass uns eigentlich beides zugutekommt. Denn einerseits möchten wir natürlich einen der bedeutendsten europäischen Künstler des 20. Jahrhunderts würdigen. Also wir sind auch total froh, dass wir dieses Haus übernehmen konnten, nachdem es eben das Land NRW und die Stadt Düsseldorf kein Interesse gezeigt haben, nicht übernehmen wollten. Und auf der anderen Seite ist es aber ganz gut, dass es nicht ein Beuys-Museum im klassischen Sinne ist, wie man jetzt irgendwie das Goethe-Haus oder Ähnliches kennt, sondern dass dieses Haus nicht allzu viele visuelle Spuren sozusagen davonträgt von seinem vergangenen Leben und wir es dadurch eben auch neu belegen und beleben können. Und nach der Beuys-Ausstellung, die wir jetzt für wichtig halten, einfach um diesen berühmtesten Bewohner dieses Hauses einfach auch nochmal zu würdigen, um so ein bisschen anzuknüpfen an das künstlerische Leben und Arbeiten, das da stattgefunden hat. Aber wir freuen uns dann auch, in die Zukunft zu blicken und uns an andere Themen und Künstler und Künstlerinnen ranzuwagen in der nächsten Zeit.
Was zeigen Sie jetzt zur Eröffnung?
Jetzt zur Eröffnung zeigen wir Arbeiten von Joseph Beuys.
Naheliegenderweise?
Naheliegenderweise, genau. Das sind Leihgaben. Verschiedene Objekte, hauptsächlich Arbeiten auf Papier, aber auch ein paar Multiples, dreidimensionale, kleinere Objekte in Vitrinen. Nicht die klassischen Brummer, die man so kennt. Es ist nicht allzu fett dabei diesmal.
Kein Filz?
Bisschen Filz.
Bisschen Filz ist dabei.
Bisschen Fett ist auch dabei, aber wirklich in
Ich habe auch gehört, dass durchaus Fett und Filz auch in diesem Haus eine Rolle gespielt haben sollen.
Ja, sicher haben
Dann
sie.
Dann hat er da ja gearbeitet.
Es hat eine Fettecke gegeben. Genau, also das ist gesichert. Das ist ganz klar, dass Joseph Beuys in diesem Haus gearbeitet hat und gelebt hat. Wir gehen aber davon aus, viele der Arbeiten, die wir zeigen, eben auch genau da entstanden sind. Das sind zum Teil sehr filigrane Zeichnungen, Skizzen. Und der Ort war einfach auch ein politischer Ort. Also da waren neben Galeristen, Sammlern, anderen Künstlerinnen und Künstlern eben auch Politikerinnen und Politiker, die da hin und aus gingen.
Haben Sie ein paar Namen für
uns? Weiß ich jetzt nicht so genau. Petra Kelly soll auf jeden Fall da gewesen sein in Bezug auf die Gründung der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Ob Andy Warhol nun wirklich da war oder nicht, das wissen wir nicht, haben wir noch nicht bestätigt bekommen. Aber man kann sehr davon ausgehen, dass dieses Haus einfach auch eine repräsentative Wirkung hatte als Arbeitsort.
Und dann haben Sie gesagt, nach der Aufstellung versuchen Sie auch dort noch weitere Projekte zu realisieren. Was ist denn da die Grundidee? Soll das auch ein Haus sein für Nachwuchskünstlerinnen und Künstler? Gibt es da Atelier, Arbeitsräume? Wie genau sieht das aus?
Ganz genau. Also das ist folgendermaßen aufgebaut. Unten im Erdgeschoss haben wir zwei Ausstellungsräume, die etwa 60 Quadratmeter jeweils groß sind, oder 50. Und in der ersten Etage ist ein Atelierraum, den wir zukünftig auch ab 2025 im Rahmen eines Atelierstipendiums an Künstlerinnen und Künstler vergeben wollen, damit dort gelebt und gearbeitet werden kann und im Anschluss dann eben auch eine Ausstellung stattfinden kann. Und damit wiederum knüpfen wir einfach an die Geschichte dieses Hauses, in dem, wie eben schon mal erwähnt, seit 1908 über 20 Künstlerinnen und Künstler gelebt und gearbeitet haben.
Also kann man nur sagen, auch nach Düsseldorf an den Drakeplatz Nummer 4, da findet man sie. Wie nennt man sie jetzt eigentlich? Beuys Haus? Was ist der offizielle Name?
Tja, das ist noch eine gute Frage. Also wir, das ist die Brunhilde-Moll-Stiftung und das Haus ist der Stiftungssitz.
Es braucht irgendwie noch einen Markennamen, glaube ich. Ich nenne es jetzt mal Beuys Haus. Ich nenne es jetzt mal Beuys Haus. Okay. Mal schauen, was sich dann am Ende durchsetzen wird. Auf jeden Fall sind Sie die künstlerische Leiterin. Vielen Dank für Ihre Zeit. Elsa Czarnowski, die künstlerische Leiterin des, ich nenne es jetzt mal, Beuys Hauses, also da, wo er 25 Jahre lang gelebt und gearbeitet hat, bis zu seinem Tod 1986. Dankeschön.
Danke auch.
So, und gehen wir von Düsseldorf nach München, in die Landeshauptstadt des Freistaates Bayern. Da wird ja also in Bayern ganz generell besonders gerne auf die kulturellen Besonderheiten hingewiesen. Man ist halt etwas anders als der Rest Deutschlands, so sehen es jedenfalls viele, die dort leben und die auch als Gäste kommen, die es vielleicht sogar so wahrnehmen. Mia san mia, so heißt es nicht nur beim FC Bayern, sondern das ist auch ein Satz, der öfter mal fällt, aber auch fast trotzig klingen kann, so sehr, dass man sein Brauchtum sogar auf einem fernen Planeten durchzieht, es vielleicht da sogar retten muss vor den Gegnern, als Refugium vielleicht. An den Münchner Kammerspielen war heute Abend ein Stück zu sehen, Mia san mia, mit Szenen wie diesen.
Ich bin geladen mit zwei Patronen. Sie kamen in der Dunkelheit, doch als die Stunden verstrichen, begriffen sie, dass diese Nacht ewig währen würde. Seitdem ist das Dunkel die Zuflucht meiner Familie. Wir haben überlebt und mit uns unsere Werte und Traditionen.
Also knallhartes Brauchtum da auf einem Wanderplaneten. Heute Abend die Spielzeiteröffnung in den Münchner Kammerspielen in der Regie von Marco Laiera. Für uns gesehen von Michael Lages, der jetzt im Theater ist. Schönen guten Abend, Herr Lages.
Hallo, guten Abend.
Was ist da los auf diesem Planeten?
Ach ja, also es ist ein origineller Plot. Die Bayern sind ausgewandert, nachdem ihnen erstens die Wurst, also das Fleisch, verboten worden ist und auch das Bier und rituelle Großveranstaltungen wie das Oktoberfest sowieso. Und ein kleines gallisches Dorf, ein kleines bayerisches Dorf hat sich auf einem Wanderplaneten eingenistet. Hab nochmal nachgeschlagen, Wanderplaneten sind solche, die keine Sonne haben und in keinem Sternensystem drin sind, also eigentlich Geisterplaneten. Und da haben die sich angesiedelt, gehen auf diesem ziemlich dunklen Bühnenplaneten herum, als seien sie irgendwie Untote, immer so mit zackigen, abgehackten Bewegungen. Ein bisschen ist von ihrem Brauchtum geblieben, optisch, also Lederhosen, aber die Haare fallen ihnen aus. Also es geht diesem kleinen Stamm eindeutig nicht gut. Es kommen Leute zu Besuch, die irgendeine entfernte Verbindung mit einer bayerischen Großmutter haben. Das ist das eine. Sie sprechen allerdings Spanisch, also wie der Regisseur Marco Laiera, der aus Chile kommt. Und es kommt auch ein Aufsichtsfunktionär von irgendeiner nicht näher genannten Weltregierung, der entscheiden soll, ob dieser Wanderplanet weiter von den Exilbayern bewohnt werden darf oder ob nicht besser doch eine Müllkippe draus werden
sollte. Aber wer hat sie denn vertrieben, die Bayern? Ja, da muss doch jemand schuld daran gewesen sein.
Fragen Sie nicht so schwierige Sachen. Das wird überhaupt nicht erzählt. Der Plot ist die Entscheidung der Produktion. Letztlich liegt es sozusagen am Zeitgeist. Ne? Also kein Fleisch mehr, kein Bier mehr, weil das nur zu Gewalt führt. Also der Planet Erde und speziell der Planet Bayern ist ein politisch korrektes Nirvana geworden. Und deswegen sind Leute, die an den alten Traditionen festhalten, dort nicht mehr willkommen. Vertrieben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind sie einfach geflüchtet und haben sich einen Wanderplaneten gesucht.
Und das sind dann Untote. Das heißt, die haben auch keine große Freude da oben.
Das sieht nicht so aus, nein. Sie haben sich irgendwann mal dazu durchgerungen, dass sie Touristen empfangen. Das passt eigentlich nicht dazu, weil natürlich jeder Tourist, der kommt, ist erstens immer nur so ein gieriger Draufgucker und außerdem vermischen sich sofort die Kulturen, weil der Tourist bringt natürlich auch andere Sachen mit, beispielsweise moderne Musik in diesem Fall. Und das passt eigentlich nicht zum Bewahren des Brauchtums. Insofern ist das eine schwierige Sache. Bedrohlicher ist wirklich dieser Bedienstete der Weltregierung, der entscheidet, ob das da weitergehen darf oder nicht. Mit dem findet sozusagen auch die einzige dramaturgische Wendung des Abends statt. Der ist nämlich irgendwann, als sie alle auf die Jagd gehen, Jagd ist natürlich ein Brauchtum, genauso wie der Tanz um den Maibaum und die Bierhumpen auf dem Oktoberfest. Aber jedenfalls, als sie auf die Jagd gehen, erschießt er dummerweise einen von den Touristen. Und jetzt haben sie ein Druckmittel in der Hand und nun bleibt auch dieser Aufsichtsbeamte bleibt auf diesem Planeten. Endlich geht die Sonne auf, bis dahin war es immer dunkel. Und die Exilbayern sehen sich selber quasi so am Beginn einer neuen Zeitrechnung. Da hat es den Abend dann aber schon wirklich extrem sozusagen aus der Nachvollziehbarkeit rausgetragen. Dann sind anderthalb Stunden um und die sind voll von Hanebüchen im Zeug, wenn man das mal so sagen darf. Ein Abend, der sozusagen mit dieser Grundidee eigentlich auch schon komplett auserzählt ist, weil danach passiert eigentlich gar nichts mehr.
Man hätte sich denken können, das könnte ein Spiegelbild sein für, keine Ahnung, radikales Brauchtum, übertriebenes Brauchtum, ein gewisser Isolationismus vielleicht.
Ja.
Es findet ja in München statt, in den Kammerspielen. Gut, München ist nicht unbedingt gleich Bayern natürlich, aber dennoch erwartet man da schon irgendwie einen gewissen regionalen Bezug, etwas, was mit Bayern zu tun hat. Allein der Titel deutet schon darauf hin. Aber das geht alles nicht auf?
Naja, also für die sozusagen sympathischen Bayernabende haben sie ja Gerhard Polt und die Biermöselblosen, die regelmäßig in den Kammerspielen auftreten. Das ist ein Abend, der tatsächlich mit einem Blick von sehr weit außen auf dieses Bayern und dieses Mir-San-Mir-Brauchtum sozusagen geworfen wird. Und das ist eben Marco Lajera, das ist ein chilenischer Regisseur, der erstmals mit einem deutschen Stadttheater-Ensemble gearbeitet hat. Den kenne ich bislang aus Produktionen aus Chile, die vor allen Dingen eine große Qualität hatten darin, dass er mit Kollektiven umgehen konnte. Lajera hatte 11 junge Frauen sozusagen im Kampf um eigene Befreiung porträtiert, gleichzeitig im vergangenen Jahr bei der Ruhrtriennale Jungs, die sozusagen mit der eigenen toxischen Männlichkeit umzugehen lernten. Das kann der. Hier muss er allerdings tatsächlich, müsste er jedenfalls, außer dem fremden Blick auf diese untoten Bayern innen auf einem Wanderplaneten, müsste er eigentlich eine Geschichte erzählen. Aber die Geschichte wird eben einfach nicht erzählt. Sie bleibt in den Andeutungen, in den Spielereien mit einzelnen Bildmotiven, bleibt der Abend einfach hängen. Mhm. Der hat keine Dramaturgie, obwohl ein wirklich profunder Dramaturg, der auch Mitregisseur ist, der heißt, Moment, wie heißt der denn? Martin Waldes-Stauber, Schaubühnendramaturg. Aber der Abend hat sozusagen keinen Motor, geht nicht voran. Er hat ein schönes Bühnenbild von Jana Findeklee und Jocke Teves, wo riesige Steine rumliegen, das war auch schon fast alles. Hinten wird gelegentlich sozusagen die Kulisse eines bayerischen Landhauses runtergefahren, hinter dem dann die Figuren in ihren merkwürdigen Restlederhosen auftauchen. Aber es läuft die ganze Zeit auf der Stelle. Es kommt wirklich überhaupt nicht voran. Und dass zwei wirklich sehr bedeutende Kammerspielgrößen, Walter Hess, inzwischen weit über 80, und die bekannte Wiebke Puls sozusagen in dieser Bayern-Verkleidung, in dieser Mir-San-Mir-Verkleidung auftreten, das bringt den Abend auch nicht in Gang. Mhm. Es ist wirklich, ich kann eigentlich nur sagen, ich hätte mir auch wirklich sowas gewünscht, wie Sie es gerade beschrieben haben. Sozusagen wirklich Ironie pur, mit Zitat. Aber der Abend ist so mürbe und so wenig bayerisch, also weder in der folkloristischen noch in der ironischen Variante, dass er einfach erzlangweilig ist. Ja. Und das ist wirklich kein Erfolg am Beginn der Spielzeit.
Das wollte ich gerade sagen. Damit sollte man eine Spielzeit eigentlich nicht unbedingt eröffnen. Also wir hören schon an diesem Abend übrigens auch in der Berliner Volksbühne durchaus auch enttäuschende Töne von unserer Kritikerin da über den Abend von Constanza Makras. Also diese beiden Häuser haben jedenfalls unsere Kritiker heute Abend ziemlich enttäuscht mit ihren Spielzeiteröffnungen. In diesem Fall also Mir San Mir an den Münchner Kammerspielen in der Regie von Marco Lajera. Michael Lages, vielen Dank für Ihre Eindrücke. Und wir schauen wie immer am Ende der Sendung in die Feuilletons des nächsten Tages, also vom 20. September. Und das tut Florian Werner.
Wenn sie einen Raum durchschreitet, knistert die Luft. Männer verfallen ihr, Frauen überlassen ihr den Balzplatz. Mit Göttinnen konkurriert man nicht. Die Lobeshymne gilt der Schauspielerin Sophia Loren, die an diesem Freitag 90 Jahre alt wird. Maria Wiesner beschreibt sie in der Süddeutschen Zeitung als eine der letzten großen Filmdiven, die mit ihrer Hingabe so manchen Filmpartner auch aus der ersten Hollywood-Liga ins Schwimmen gebracht habe. Vor allem der Film »Die Gräfin von Hongkong«, geschrieben und inszeniert von Charlie Chaplin, hat es ihr angetan. Hier stiehlt Lorraine selbst Marlon Brando die Schau, schwärmt Wiesner. Der wirkt gegenüber den Funken, die Lorraine mit nur einem Seitenblick über die Leinwand schicken kann, so träge, als hätte er Pferdebetäubungsmittel geschluckt. Noch keine 90 Jahre auf Erden, aber immer 9 lange Jahre im Fernsehen vor Ruhestand, befand sich der Entertainer Stefan Raab, dessen neue Show »Du gewinnst hier nicht die Million« am Mittwoch Premiere hatte. Und hat er es noch drauf? Beziehungsweise hat er denn da wat und wenn ja, wat hat er da? Wie Cornelius Polmer, ebenfalls in der SZ, im Raab-Duktus fragt. Polmer beantwortet seine Frage sogleich selbst mit einem behutsamen »Ja«. Die erneuerbare Energiequelle Stefan Raab macht sofort den Eindruck, noch immer ziemlich grundlastfähig zu sein, schreibt er und führt aus, wenn man über den Zustand des Fernsehens nachdenkt, kann einem eigentlich nur eine Szene aus der überragenden Satire Late Show von Helmut Dietl in den Sinn kommen. Soll ich runterspringen, Schnulli? Fragt, am offenen Fenster stehend, der Programmdirektor eines dem Quotentod nahen Privatsenders seiner Assistentin. Und Schnulli sagt nur ungerührt, das wäre wenigstens mal eine klare Entscheidung. Stefan Raab und RTL haben eine klare Entscheidung getroffen. Das Streamingportal RTL Plus hat entschieden, wir glauben an den Heiland und der Heiland ist eben ein gelernter Metzger aus Köln. Womit wir bei der britischen Künstlerin Tracy Emin wären. Die ist zwar keine gelernte Metzgerin, aber auch in ihren neuesten Arbeiten fließt reichlich Blut, wie wir der aktuellen, von ihr gestalteten Ausgabe der Welt entnehmen. Bekannt wurde Emin Ende der 90er Jahre, unter anderem mit einer für den Turner-Preis nominierten Installation namens The Bed, die Markus Wöller folgendermaßen beschreibt. Es war ihr eigenes, zerwühltes, mit Flecken übersätes Bett. Man sah schmutzige Decken, benutzte Unterwäsche, Erbrochenes auf dem Laken. Vor dem Bett lagen Kondome und Zigarettenstummel. Es wird auch viel Wodka in die Kissen geflossen sein. 4 Tage und Nächte im Rausch, nach einem Nervenzusammenbruch, wie Emin erklärte. Sie hätte in diesem Bett sterben können. Wiederum dem Tode nah war die Künstlerin im Jahr 2020. Damals wurde ein aggressives Krebsleiden bei ihr festgestellt. Mittlerweile scheint Tracy Emin zum Glück geheilt zu sein und verarbeitet das Erlittene in ihren Werken. Wöller schreibt, sie blute jeden Tag, erzählt Tracy Emin und lächelt. Jeden Tag nehme sie einen blutigen Verband von ihrem Körper. Vor einem Jahr habe sie angefangen, die blutgetränkten Stücke Stoff zu sammeln, sie miteinander zu vergleichen und ein Tagebuch des Blutes zu führen. Blut, das ist ein Reizwort, das Emotionen auslöst, sagt Emin. Nun schreibt es das Tagebuch ihres Lebens fort. Und auch in diesem ekstatischen, von rauschhaften Höhen und grauenhaften Abgründen gezeichneten Leben, so wagen wir zu vermuten, knistert die Luft.
Florian Werner aus den Feuilletons vom 20. September. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage, mit Wladimir Balzer, jede Nacht im Radio und immer als Podcast.